Ich bin so froh, dass wir zusammen heute in unserem Gottesdienst schon vieles erlebt haben. Wir haben gehört, dass es Leid gibt, dass es Verlust gibt, dass viele unserer Geschwister Schmerzen im Herzen haben. Wir haben gehört, dass Gott auf alles achtet, dass Gott alles in seiner Hand hält. Und dass er Menschen nicht lässt, einfach so zu leben, wie die möchte. Das war das Beispiel mit Titanic. Und jetzt haben wir gehört im Lied, wie schön das ist, mit Gott zusammen zu leben. Ja, aber als Christ erleben wir ja auch nicht immer schöne Tage. Und ich wollte euch alle einladen, auch mich selber, über eine Person nachzudenken, die wir kennen. Aber vielleicht heute aus anderer Sicht, aus anderer Perspektive kennenlernen. Es ist ein Prophet. Sein Name ist ganz kurz. Jona. Wenn wir diesen Namen hören, was fällt uns ein? So kurz, ein paar Gedanken. Man kann sich melden, man kann es einfach aus den Reihen ausrufen. Was fällt euch ein, was fällt uns ein, wenn wir hören, Prophet Jona? Bitte? Ja, richtig. Auch richtig. Noch? Also Umkehr, das ist gut. Und wahrscheinlich das Schlimmste, was man über ihn sagt, und das ist ja richtig, ungehorsam. Ein Prophet, der Gott ungehorsam war. Alles klingt so ziemlich negativ, außer dem Wort Umkehr. Aber was bringt einen Propheten so weit, dass er versucht, von Gott wegzulaufen? Diese Frage hat mich lange, ich würde sagen, immer beschäftigt. Und ich glaube, vielen von uns auch. Deswegen lade ich uns alle ein, darüber nachzudenken. Wollen wir uns mal diesem Propheten anschauen, ein bisschen genauer. Das Buch, was nach seinem Namen benannt ist, fängt an mit dem Vers: Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Gott spricht zu ihm. Was für ein Privileg. Das haben nur ein paar Leute damals erlebt, dass Gott persönlich zu jemandem spricht, so dass man die Worte versteht. Dass man genau hört, was Gott sagt. Und er war wirklich ein Prophet. Das hat kein Kleinerer uns bestätigt als Jesus selber. Im Neuen Testament, in allem Wirken Jesu, hören wir, dass er nur 4 Propheten erwähnt aus dem Alten Testament. Es waren viele Propheten. Jesus erwähnt nur 4. Elia, Elisa, Jeremia und Jona. Und das ist vielleicht nicht so wichtig, aber alle anderen Propheten, die 3, werden nur einmal erwähnt. Jona, zwar dieselbe Geschichte, aber bei 2 Evangelisten gleichzeitig aufgeschrieben. Jona wird sogar öfter erwähnt als die anderen Propheten von Jesus. Und Jesus hat gesagt, er war ein Prophet. Und noch mehr, er vergleicht sich sogar mit Jona. Er vergleicht sich nicht, dass er mit ihm gleich ist, sondern er sagt, Jona hat gepredigt und eine ganze Stadt hat sich bekehrt. Und hier ist noch mehr als Jona. Mit diesen Worten sagt Jesus aus, das Volk wusste ganz genau, wie Jona ist. Das Volk kannte auch die Geschichte. Nach hunderten von Jahren. Und die Jona, nach diesem Ganzen, was da passiert ist, hat hohe Autorität gehabt unter den Leuten. Die wussten, das war ein mächtiger Prophet. Und Jesus schämt sich nicht mit diesem, nach unseren Worten gesagt, Versager sich zu vergleichen. Wollen wir Jona ein bisschen genauer anschauen? Wir wissen nicht, warum er von Gott weglaufen wollte. Aber wir können es vermuten, weil zeitlich lebte Jona in der Zeit zusammen mit Propheten Hosea und Amos. Die haben ungefähr gleichzeitig gewirkt. Es waren mehrere Propheten da. Und er sozusagen hatte Kollegen gehabt. Und das Volk konnte auch die ganzen Propheten vergleichen. Ein Prophet macht das, anderer macht das. Genauso wie wir auch Prediger vergleichen oder Sänger, die uns dienen. Ob wir das positiv oder negativ machen, aber wir machen es. Wir vergleichen, genauso auch Volk damals. Und was wurde von einem Prophet erwartet? Natürlich, etwas Schönes und Mächtiges wäre sehr angebracht. Und Jona hat das gemacht, weil Jonas lebte zur Zeit, als Jerobeam II. König des Nordreiches war. Das kann man im zweiten Buch Könige im 14. Kapitel nachschauen. Und nach seinem prophetischen Wort wurde die Grenzen von Israel erweitert. Was von ein Geschehen. Land wird größer. Ein König schafft es, das Reich größer zu machen. Der König selber ist begeistert, das ganze Volk ist begeistert. Wir werden mächtiger, wir werden stärker. Und das geschah nicht einfach so, sondern da kam ein Prophet und sagte, das kommt, das Volk ist gespannt und das geschieht. Zur Lebzeit von diesem Propheten, zur Lebzeit von allen, die es gehört haben. Wow, würde man heute sagen, in jugendlicher Sprache. Und so eine Heldentat wiederholt man ja ganz gerne. Wie gerne würde Jona nochmal sowas machen oder noch mehr? Weil er in dieser Zeit lebte, geht man davon aus, dass zeitlich Jona war Nachfolger direkt von Elisas. Und Elisa hat große Taten gemacht und er hatte eine Prophetenschule. Deswegen vermuten sehr viele, dass Jona war ein Schüler aus dieser Prophetenschule. Höchstwahrscheinlich. Und wahrscheinlich saß er sogar zu Füßen von Elisa, so wie Kinder heute saßen hier auf dem Teppich und hörten zu mit dem offenen Mund. Er war wahrscheinlich Schüler von Elisa. Und welche Heldentaten hat Elisa gemacht? Jeder Schüler will natürlich seinem Lehrer ähnlich werden. Wahrscheinlich war das so. Und was geschieht jetzt? Gott spricht, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsus zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Weg von dem Herrn. Wieso, warum? Naja, die Vermutung liegt ja nahe. Wenn er jetzt dahin geht und predigt, wahrscheinlich bekehrt sich diese Stadt. Und die bleiben verschont. Und was hat Elisa gemacht, sein Lehrer? Wo die Feinde kamen, hat er einmal gebetet und die ganze Armee wird blind. So ein Wunder hat noch keiner gemacht. Und dann führt er diese ganze blinde Armee in die Gefangenschaft. Und dann werden die freigelassen. Was von einer Tat, kein General konnte mit sowas sich prahlen. Und das Volk hatte das alles gesehen. Wie schön wäre es, wenn jetzt Jona hingeht und sagt ein Wort über die Feinde und die werden vernichtet. Dann hätte er Autorität. Und hier ganz umgekehrt. Das Volk kann sich ja empören über ihn. Das Volk kann unzufrieden werden. Er verliert sein Ansehen. Vielleicht verliert er überhaupt die Glaubwürdigkeit. Das, die Vermutung liegt nahe. Auf jeden Fall, Jona passte dieser Befehl nicht. Was versucht er? Wegzulaufen. Jona kann seinen Gott nicht mehr verstehen. Gott verlangt von ihm das, was er einfach nicht verstehen kann. Gott zeigt sich von einer Seite. Von dieser Seite kennt Jona Gott gar nicht. Es passt ihm nicht. Er kann seinen Gott nicht mehr verstehen. Er war Prophet. Man kann sagen, Gott war sein Chef. Wenn du deinen Chef nicht verstehst, dann weißt du, wie schwierig das ist. Wenn ihr Kinder in der Schule eurem Lehrer nicht mehr versteht, das ist schlecht, das ist schlimm. Oder wenn ihr Mama und Papa nicht versteht, das ist noch viel schlimmer. Bei Jona war das größte Problem, er konnte seinen Gott nicht mehr verstehen. Davon bin ich überzeugt, ich sehe das nicht anders. Was macht er? Er will das alles lassen, alles liegen lassen, weglaufen. Warum? Weil bei diesem Verhältnis kann er Gott nicht mehr dienen. Er will Gott nicht weiter dienen. Er will sein Amt niederlegen, weglaufen. Warum? Ja, weil seine Kollegen sind da, andere Propheten. Wenn er aus dieser Prophetenschule kommt, können ja viele ihm nachfragen, Jona, wie sieht es bei dir aus? Wie dienst du Gott weiter? Also, er flieht aus seinem Umfeld, damit ihn nichts und keiner an Gott erinnert. Ganz weg. Und das machen ja wir Leute auch. Wenn bei etlichen Krisen passieren, Glaubenskrisen, wir wissen ja das. Etliche Leute fahren sogar weg aus ihrer Stadt, damit keiner den sieht und keiner den sagt, wie lebst du jetzt? Du lebst ja ganz anders. Es ist nichts Unbekanntes. Auch wir Menschen handeln so. Nicht nur Jona damals. Und was macht Gott? Gott hält ihm einfach auf. Er schickt einen Sturm, der dem Schiff aufhält. Wir kennen die Geschichte, die Seeleute quälen sich ab, die schaffen es nicht weiter. Die sehen, die Gewalt ist höher als unsere Erfahrung. Und die glauben alle an Götter. Nicht unbedingt an dem Gott Jahwe, sondern an Götter. Und die wissen, da ist eine höhere Macht im Spiel. Die losen aus, wer ist denn schuld? Und der Los trifft auf Jona. Er muss gestehen, ja, ich bin schuld. Wegen mich stoppt dieser Sturm da. Wegen mich habt ihr alle Probleme. Ja, was soll man machen? Jona kommt auf eine Idee und sagt, wirft mich über Bord und dann habt ihr es gut. Die wollen es nicht machen. Die wollen keine Mörder werden. Die legen sich ins Zeug und rudern weiter. Aber die schaffen es nicht. Die sehen, es geht wirklich nicht anders. Und dann beten die erst, damit die nicht schuldig sind an Jonas Blut. Und machen das so. Sie werfen ihn über Bord. Ich weiß nicht, warum Jona das gemacht hat. Vielleicht war ihm sogar Sterben lieber, als Gott zu gehorchen und eine Stadt zu bekehren. Kann sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist passiert. Und jetzt lesen wir, das hat alles Jona getan. Viele Verse beschreiben das. Über Gottes Handeln lesen wir nur einen Vers. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. So, jetzt will ich fragen, Jugendlichen und Kinder, wie lange kann ein Mensch unter Wasser aushalten? Ein paar Minuten. Ich weiß nicht, vielleicht 5 Minuten oder wie lange ein trainierter Taucher das aushält, aber das ist eine Sache von Minuten. Und dann stirbt der Mensch. Jona ist noch immer am Leben im Bauche des Fisches. Wie lange hat es gedauert, bis er von oben vom Schiff in die Tiefe geht und dann wird verschlungen von dem Fisch? Es war Minutensache. Wie kann sowas geschehen? Nur wenn ein großer Fisch schon da ist. Es konnte geschehen nur 3 Möglichkeiten. Wenn Gott ein Riesenwunder tut und schafft aus nichts einen großen Fisch, was für mich nicht sehr wahrscheinlich ist. Gott befiehlt ihr über die ganze Natur. Für mich ist wahrscheinlicher. Oben fährt das Schiff. Und Gott, weil er schon im Voraus alles weiß und weiß, auf welche Idee kommt Jona, schickt dem Fisch, was unter dem Schiff hinterher schwimmt. Er hält die Rettung schon bereit. Jona kam noch nicht auf die Idee, auf diese dumme Idee. Und Gott wusste das. Und hat schon alles vorbereitet, um einzugreifen. Jugendliche würden heute sagen, minutengenauer Timing. gut berechnete Zeit, alles super geplant, sekundengenau. Heutzutage mit Elektronik kann man vieles schaffen, aber Gott brauchte keine Satelliten, er brauchte kein GPS, er brauchte keine schnellen Computer, weil er viel besser als das Ganze ist. Es war alles durchgeplant und durchgerechnet. Und was sehen wir? Was macht Gott? Wie zeigt sich Gott in dieser Situation? Der Herr, der Gott des Jonas, er hat alles unter voller Kontrolle. Weiter. Er weiß über Jonas Gedanken und Handeln, bevor er darauf kommt und es tut. Bevor Jona auf die Idee kommt, weiß Gott das im Voraus und sorgt schon dafür, für eine Lösung aus dieser Sackgasse, wo Jona selber freiwillig rein will. Was können wir daraus lernen? Es gibt nichts in unserem Leben, was Gott überraschen kann. Auch die dummsten Fehler, die wir machen, hat Gott im Voraus schon gesehen. Und wir können sicher sein, er hat schon eine Lösung. Wir müssen nur ihm handeln lassen und Augen aufhalten. Aber später werden wir sehen, wenn Jona aufs Land kommt, was macht Gott? Er wiederholt seinen Befehl. Gott ändert seinen Willen nicht. Gesagt ist gesagt. Befohlen ist befohlen. Da wird nichts korrigiert. Gott hilft, das auszuführen. Aber seinen Willen ändert er nicht und seine Befehle. Und viele Bibelausleger meinen, Jona war jetzt im Bauche des Fisches. Er versteht, wo er drin ist. Stellt euch vor, das war ja stockfinster. Da war keine Beleuchtung. Da war kein Schimmer von Licht. Und er versteht ja nur, ich lebe noch immer. Also wo bin ich? Er konnte nur vermuten, wo er drin ist. Und dass Jona von dem Gedanken erschreckt ist, jetzt in einem Fisch verdaut zu werden. Ich will das nicht weiter ausmalen, ein furchtbarer Gedanke. Aber ich bin damit nicht einverstanden. Lass uns doch ein bisschen überlegen und schauen, was Jona tut. Und Jona betete zum Herrn, seinen Gott, aus dem Bauch des Fisches. Er betet, ja, aber flieht er um Hilfe? Schreit er in Verzweiflung? Bettelt er um seine Rettung? Nein. Und Jona sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheels schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme, und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz des Meeres, und Strömung umgab mich, alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken auf deinen heiligen Tempel. Wasser umschlinge mich bis an die Seele. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Jona war im Wasser und da hat er um sein Leben gefürchtet. Da hat er auf jeden Fall verstanden, jetzt sterbe ich. Und da hat er um Hilfe gerufen. Und im Bauche des Fisches dankt er für seine Rettung. Er kannte Gott. Er hat verstanden, solche Zufälle gibt es nicht. Und das, was nach menschlichem Verstand das Schlimmste ist, war für Jona klar und deutlich Gottes Handeln und Gottes Rettung. Er hat Gott schon verstanden. Also Jona, Prophet des Herrn, sieht Gottes starke Hand und seine Rettung da, wo alles ganz trostlos erscheint. Wenn wir in Bedrängnis sind, wenn um uns herum alles finster ist und schwarz, wo wir kein Licht am Ende des Tunnels sehen, können wir doch sicher sein, der Herr hat für uns eine Rettung bereit. Und vielleicht ist er schon längst dabei, uns zu retten und rauszuführen. Wir müssen nur geduldig sein. Wir wissen nicht, an welchem Tag Jona das gebetet hat. Er war aber 3 Tage im Bauch des Fisches. 3 Tage. Viele denken, das war die Zeit, damit er umdenkt und sich bekehrt. Ich sehe es anders. Er war ab Anfang an im Fisch. Fühlt er sich geborgen und gerettet. Die 3 Tage waren ja notwendig für den Fisch, um ihn zurückzutransportieren, dem ganzen Weg zurückzulegen, was das Schiff schon gemacht hat. Er musste ihn erst ans Land bringen und dann ausspucken. Und Jona geduldig wartet, bis Gott sein Rettungswerk bis Ende führt. Noch immer kein Licht, noch immer kein Schimmer, kein Licht am Ende des Tunnels. Aber Jona wartet. Gott weiß, was er tut. Und Gott wird es bis Ende führen. Und er wurde belohnt für seine Geduld. Er wurde wieder ausgespuckt. Er kam wieder ans Land. Und er hält sein Versprechen. Er geht nach Ninive, 800 Kilometer zu Fuß. Der war mehrere Wochen unterwegs. Aber er macht das. Aber später werden wir sehen, ist noch immer mit Gott nicht einverstanden. Er macht das gegen seinen Willen. Er hat es versprochen. Er macht das. Aber ihm wäre doch lieber, dass die Stadt vernichtet wird. Sein Gottesbild hat sich noch immer nicht ganz geändert. Er leistet Gehorsam. Gehorsam gegen eigenen Willen. Lobenswert. Aber wie zerrissen war er da drin? Und ich glaube, viele von uns können das nachvollziehen. Ja, es ist gut, wenn wir von Gott nicht weglaufen. Es ist gut, wenn wir das überspringen, dass Gott eingreifen muss und uns zurückbringt auf dem richtigen Weg. Aber wie oft sind wir zerrissen in unserer Seele, in unserem Herzen und machen etwas, nur weil wir es machen müssen. Wir hätten es gerne anders. Jona muss es so machen. Er macht das. Und Gott rettet diese Stadt. Er macht gerade das, wovor Jona Angst hatte. Und Jona ist betrübt noch mehr. Wir lesen, Jona wird zornig. Er dankt Gott für seine Rettung. Jetzt ist er gerettet, wieder am Leben, wieder am Land. Lebt als normaler Mensch. Und er wagt es, über Gott zornig zu werden. Also, 2. Punkt, Jona dient Gott weiter, macht, was Gott verlangt, obwohl er mit seinem Willen nicht einverstanden ist. Und er wird zornig. Er hadert mit Gott, weil er mit seinen Handeln noch immer nicht einverstanden ist. Einer wagt es, mit Gott zu hadern. Und jetzt lasst uns Gott anschauen. Wie handelt Gott? Es sind wieder viele Sätze, die beschreiben, wie Jona hadert, und nur ein kurzer Satz, was Gott sagt. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Ich staune über Gottes Geduld. Ein Mensch wagt es, ihm was vorzuwerfen, und er sagt nicht, so, jetzt hörst du auf mich zu, jetzt schweigst du, ich bin hier, der Chef, ich habe das Sagen. Noch mehr, ich bin ein Gott und du bist ein Mensch. Noch mehr, du warst in die Sackgasse gewesen, ich habe dich da rausgeholt. Jetzt hör mal auf mich zu, du machst, was ich sage. Nein. Gott stellt eine kurze Frage. Bist du sicher, dass du recht hast, wenn du zürnst? Er gibt einen Gedankenanstoß. Er gibt ihm noch eine Chance. Überleg mal, wie du dich benimmst. Jona, guck dich selber an und wiege selber ab. Hast du recht oder nicht? Und Jona benimmt sich, Entschuldigung, Tinis, dass ich das so sage, aber er benimmt sich wie einer von euch. Tinis sind ja dafür bekannt, dass die versuchen zu widersprechen. Vor ein paar Jahren waren die noch gehorsam und jetzt auf einmal, auf jeden Satz von Mama und Papa kommt ein Widerspruch. Ich kann es aber anders. Ich will es aber anders. Das kann man doch auch anders machen. Und wenn Papa die beste Methode vorschlägt, er macht auch vielleicht eine dümmste, aber eine eigene. Und Jona handelt genauso. Er sagt zu Gott, ja, ich habe Recht. Ich bin zornig über dich, Gott, und ich habe Recht in meinem Zorn. Ich weiß nicht, sein Verstand war einfach ausgeschaltet. Ein gut überlegender Mensch wagt sowas nicht zu sagen. In seinem Zorn war er so verblendet, er handelt wie in seinem Teenie-Alter. Ich habe Recht. Und was macht Gott? Und da können wir Eltern auch manches abgucken. Gott erteilt ihm eine Gegenstandslektion. Er schimpft nicht, er befiehlt nicht. Er nimmt sich Zeit und hält aus, dass Jona murrt und zürnt. Und er lässt erst eine Pflanze wachsen, die Jona es ganz schön und gut macht. Und später schickt einem Wurm, er macht zwei Wunder. Und diese Pflanze geht wieder ein und Jona geht es schlecht. Und dann ist Jona wieder zornig und sagt, jetzt ist er auch darüber unzufrieden. Erst lässt Gott Ninive retten und jetzt noch mir persönlich tut er was an. Jona meint, er hat immer mehr Gründe, über Gott unzufrieden zu sein. Und Gott fragt ihn wieder. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und Jona sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. So ob einer mit dem Fuß auf die Erde stampft und sagt, doch habe ich Recht. So benimmt sich Jona. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihren Rechten und ihrer Linke und eine Menge Vieh. Und so endet das Buch. Gott in seine Geduld lässt Jona mitfühlen. Gott handelt so liebevoll. So geduldig. Er nimmt sich Zeit. Er lässt sich was einfallen, sage ich menschlich, um persönlich diesem Jona was beizubringen. So, Jona, mit dem Verstand hast du es nicht verstanden. Dann mache ich das auf deine Gefühlsebene, dass du mit mir mitfühlen kannst. Es tut dir weh. Eine Pflanze ist verdorrt. Es tut dir weh. Und mir soll es nicht wehtun, um 120.000 Menschen. Ich staune über Gott. Er lässt einem kleinen Menschen mit sich, dem ewigen Schöpfer, sogar mitfühlen. Er ist sogar bestrebt, dass wir ihn verstehen. Er hat den Wunsch, dass wir ihn besser verstehen. Und er tut so vieles dafür. Und jetzt, wenn wir diesem Jona vor Augen haben, was können wir für uns persönlich daraus lernen? Wenn ich meinen Gott nicht mehr verstehen kann, wegzulaufen oder alles zu lassen, ist keine Lösung. Jona hat es erlebt. Uns wird es auch nicht helfen. Es wird das Problem nicht lösen. Es wird es nur aufschieben. Und so wie uns dann auch schlecht nicht geht, es kann gar nichts in meinem Leben passieren, wovon mein Gott nicht schon voraus wüsste. Auch wenn es uns ganz weh tut, wenn der Verlust und der Schmerz sehr groß sind, wenn die unerträglich werden, wir können sicher sein, Gott wusste, es kommt. Er hat es zugelassen. Also hat auch schon dafür gesorgt, uns zu helfen, dass wir das ertragen können. Und mein Gott hat alles in meinem Leben unter voller Kontrolle. Es kann nichts schieflaufen aus Gottes Perspektive. Für mich sieht es alles so aus, aber nicht für Gott. Er hat alles unter voller Kontrolle. Ich wollte euch einladen, über Gott zu staunen. Und ich habe gestaunt den ganzen Gottesdienst lang. Wir haben uns nicht abgesprochen, wer was sagt. Ich wusste nicht, was Jakob sagt. Aber die Einleitung war Geschichte, auch auf dem Wasser, auch Menschen, die unterwegs waren, die auch versinken müssten. Was für eine Parallele zu Jona. Aber wir können sehen, auch in so einer Lage ist was wichtig, sich an Gott zu halten. Und sogar die Menschen, die da ertrunken sind bei diesem Titanic-Unglück, die hatten Zeit, etliche Stunden, um nachzudenken, wie die Gott in die Augen schauen. Die hatten noch Zeit, sich zu bekehren, ihn anzunehmen. Auch in so einem furchtbaren Unglück, in eine Strafe, die Gott machen müsste, um die Hochmut zu bestrafen, gab er jedem Menschen eine Chance, ihn zu finden und in die Ewigkeit reinzukommen. Und in der Kindergeschichte konnten wir staunen, wie Gott antworten kann, wie er wieder alles lenken kann, wie er alles unter seiner Kontrolle hält. Auch ein Fahrstuhl, auch ein Stromausfall, alles. Wenn wir etwas brauchen, kann er angreifen und alles tun zu unserem Wohl. Und wenn ich meinen Herr nicht mehr verstehe, hat er volles Verständnis für mein Problem. Er versteht, dass es mir so geht. Er versteht vielleicht sogar, dass ich ihn nicht verstehe. Und er nimmt sich Zeit und liebevoll hilft mir, ihn zu erkennen. Diese neue Eigenschaft an ihm, die ich entdeckt habe, wenn die mir nicht passt, lernen anzunehmen, wie die ist. Er nimmt sich Zeit. Und für jeden von uns, genauso wie Jona, kann ein etwas ganz Persönliches machen. Ganz persönliche, auf dich und mich zugeschnittene Lektion zu erteilen, damit wir ihn besser verstehen können. Und er möchte sehr, dass ich und du ihn nicht nur mit dem Verstand verstehen, sondern auch mit dem Herzen sogar mitfühlen können. So ist unser Gott. Unser erstaunlicher Gott, der mächtig ist, aber gleichzeitig so liebevoll, so geduldig, so barmherzig. Und mit diesem Gott können wir, nicht nur können wir, sondern wollen wir in dem Alltag starten, in der nächsten Woche, auch heute, weiter diesen Tag mit ihm weiterleben. Und wie schön wird es sein, wenn wir mit ihm nicht hadern, sondern einfach lassen, uns zu leiten und zu führen. Und so wie in den alle Lieder, die der Chor gesungen hat, da ging es um Liebe Gottes. Wenn man einen tiefen Verlust hat im Herzen, wie Hülle es hat, trotzdem singen lassen. Gott liebt mich und seine Liebe handelt er ganz richtig. Loblied auf den Lippen, egal wie ich fühle, sang der Chor. Wollen wir auch so weiter mit unserem Gott leben. Amen. Und jetzt beten wir ihm an.